Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Heute haben wir zu Gast Dr. Christian Krug. Hallo und herzlich willkommen, Christian.
Hi, Bernhard. Freut mich, hier zu sein. Bin auch gespannt, was mich jetzt erwartet. Du hast ja angekündigt, du wirst mich jetzt mal grillen. Freue ich mich sehr drauf.
Ja, weil ich darf. Du hast ja gesagt, ja. Im Grunde alles erlaubt.
Ja, da bin ich sehr offen. Fange ich einfach mit einer kurzen Intro an und kaper mir das Mikro hier. Ja. Ich bin jetzt 41 und bin einfach zu alt für irgendeinen Bullshit, ja. Also ich sag das, was ich sag relativ klar, was ich denke. Und wem es nicht gefällt, mein Gute, sorry, dann sind dann deine Zuhörerzahlen, die nach 3 Minuten dann sagen, oh Gott, den Idioten kann ich mir nicht anhören.
Ja, das gibt direkt mal so schon den Rahmen her, ja. Und wir werden darüber reden, dass das auch deine Positionierung ist, ja. Also mit deinem eigenen Podcast, Unfuck Your Data, da merkt man, okay, so, Real Talk. Ne? Das ist so das, was man direkt merkt. Aber bevor wir da einsteigen, ja, was du alles machst und vorhast, wollen wir erstmal dich kennenlernen. Im Namen jetzt in der Introduction Doktor. Ja, okay, dann weiß man, da muss irgendwie Wissenschaft gewesen sein in der Vergangenheit. Biologie weiß ich. Ja. Unkonventioneller Weg auch durchaus, den du bis heute gegangen bist. Da wollen wir mehr zu erfahren. Hol gerne noch ein bisschen aus, ja. Biologie, Promotion, dann eben offensichtlich Data als Thema. Podcast habe ich schon reingeworfen. Geh mal ein bisschen zurück und erzähle uns, wie bist du der Christian geworden, der du heute bist?
Da hat so viel mit reingespielt. Ich fange mal an. Die Geschichte erzähle ich mal ganz gerne. Und Bernhard, das ist schön, da haben wir nämlich mal ganz zufällig über einen Post von mir festgestellt, dass wir ein paar Parallelen haben im Lebenslauf. Ich sage immer, wenn ich den geradeaus bestimmten Weg im Leben gegangen wäre und nicht abgebogen wäre, dann wäre ich heute Geschäftsführer von einer mittelständigen Metzgerei in Franken. Das Einzige, was davon noch da ist, ist Franken. Da bin ich immer noch, deswegen auch der Sprachfehler mit den 24 Buchstaben. Mein Alphabet ist ein bisschen kleiner als das des Hochdeutschen. Also sorry, wenn ihr mich da nicht versteht. Ja, ich komme also wirklich aus einer klassischen fränkischen Dorfmetzgerei und habe dann irgendwann beschlossen, so, boah, ja, Hauptschule da im Dorf machen ist irgendwie nicht so cool. Mich hat dann, ja, relativ viel habe ich mit Lego gespielt, Technik und da dieses Rumbasteln hat mich schon immer interessiert und bin dann halt aufs Gymnasium, auf ein technisches, naturwissenschaftliches Gymnasium. Und er war damit der Erste in meiner Familie, der Abi gemacht hat. Also musst du vielleicht dazu sagen, mein Vater hat mir das auch ermöglicht, weil er es aktiv nicht durfte. Ihm wurde es untersagt.
Ja, hat er das auch übernommen? Also in der Vergangenheit dann? Also du sagst Metzgerei?
Genau.
Okay.
Mein Vater hat die Metzgerei übernommen. Also er wurde immer von seiner Schule her dazu gebracht, das zu machen. Und hat dann während des Zivildienstes den zivilen Ungehorsam gegenüber meinem Opa geprobt, ist mal rausgegangen, hat dann noch eine zweite Ausbildung nach der Metzgerlehre gemacht als Heilerziehungspfleger und war dann in einem Heim für Schwerbehinderte tätig und ist dann irgendwann, als das Thema Übergabe der Metzgerei anstand, eben zurückgegangen. Hat aber zu uns als Kinder auch immer gesagt, und deswegen, wenn du sagst, so was, wie bist du zu dem Christian geworden, der du bist, da hat natürlich das ganz viel mit reingespielt, dass mein Vater gesagt hat, hey, ich verlange, dass ihr einen Schulabschluss macht. So, das ist Pflicht. Welcher, das ist es mir egal, aber ihr geht nicht ohne Abschluss von der Schule. Und dann habe ich ja gesagt, dann mache ich mal Abi. Und mein Vater hat dann auch ganz klar, es ist so eine dieser Kindheitserinnerungen, die du behältst, wo ich da saß mit meinen Eltern am Esstisch und mein Vater meinte, also wenn du aufs Gymnasium willst, du hast volle Unterstützung von uns. Und sagt, aber eins muss ich dir sagen, Christian, wir können dir nicht helfen. Also nicht, weil wir es nicht wollen und weil wir dich nicht unterstützen, aber ich habe kein Abitur gemacht. Deine Mama hat auch kein Abitur gemacht. Ab einem gewissen Punkt in der Schule werden wir dir bei den Hausaufgaben einfach nicht helfen können, weil uns das Wissen fehlt, weil wir es nie gemacht haben. Und ganz ehrlich, das ist jetzt 30 Jahre her. Damals gab es kein Internet. Damals konntest du nicht schnell mal bei Wikipedia was nachschauen oder auf YouTube dir ein Videotutorial anschauen. Es war ganz klar die Message, hey, du kannst das machen, wir unterstützen dich, wir halten dir bei allem den Rücken frei, aber you gotta do it on your own. Genau, dann habe ich halt, das war dann so dieser eine Moment, wo ich sagte, okay, Plan B, welcher Plan B? Ich mach jetzt Abi.
Warum warst du gut in der Schule? Eigentlich, komische Frage, aber, ne?
War ich gut?
Ja, oder muss ja, also ausreichend gut, oder?
Also ich glaube, auf dem Abi steht die 1 vorm Komma, aber gerade so.
Ja.
Ich war nicht immer gut in der Schule. Ich gebe es auch zu, es waren auch Zeugnisse dabei, wo mein Vater auch gesagt hat, ey, jetzt setz dich mal bitte auf deinen Arsch und mach ein bisschen mehr.
Ja.
Mir fielen einige Fächer fielen mir leichter, wie jedem. Ein paar Fächer fielen mir leichter, ein paar Fächer fielen mir schwerer. Ich konnte mich zum Beispiel für Geschichte immer ganz schwer erwärmen. Dafür habe ich mich in den naturwissenschaftlichen Sachen, vor allem Biologie, was ich dann später auch studiert habe, echt leicht getan, was mich interessiert hat.
Mhm. Wo kam der Ehrgeiz her?
Alles mir selber. Die Frage stelle ich mir bis heute.
Ja, weil das ist natürlich auch spannend. Man könnte jetzt sagen, ja Gott, ey, ja. Schule, so lange her. Ja klar, aber die Persönlichkeit, die wird schon früh angelegt. Ne? Und da deswegen frage ich da so ein bisschen mal nach, um noch ein bisschen was herauszufinden vielleicht. Ja, was du vielleicht auch noch nicht irgendwo anders gesagt hast. So, ja. So, warum? Ja, weil nee,
also genau, ich kann dir nicht halt sagen, nicht,
gut. Du musst dich ja doppelt anstrengen, um gut zu sein dann mit so einem Background, typischerweise.
Klar, du musst halt du musst ja alles selber arbeiten und es ist halt nicht so wie andere, die sind dann heimgegangen nach der Schule. Papa war Lehrer,
ja.
Na, der hat dann bei den Mathehausaufgaben sich halt, aber wenn du was nicht verstanden hast, mal eine Stunde hingehockt, dir das nochmal erklärt, vielleicht anders als der Lehrer, das dir erklärt hat, ging gut. Oder konnte dir auch irgendwo helfen, wo du welche Informationen herkriegst, wie du was machst und so weiter. Ich saß halt, wie gesagt, meine Eltern haben mich da wahnsinnig unterstützt und die Metzgerei hat natürlich, und das ist so das, wo ich sage so, ja, Arbeiterkind auf der einen Seite, aber eine gut laufende Metzgerei hat dir halt auch die Ruhe gegeben, dass deine Eltern nicht am Ende des Monats überlegt haben, was jetzt in der letzten Woche zu essen kaufen und ähnliches. Also diese Sorgen hatte ich Gott sei Dank in der Kindheit nicht. Das hat natürlich etwas Ruhe reingegeben. Das muss ich schon auch fairerweise sagen, ja. Aber ich habe einfach gesagt, ich ziehe das durch. Ich werde das nicht irgendwie, ich würde gern Abitur machen. Ich möchte vielleicht aufs Gymnasium. Nee, ich habe gesagt, so, gut, dann Abitur it is. Mhm. Ja, und so, wo viele Kinder früher immer geträumt haben, sie waren Polizist, Pilot oder sowas, wäre das mal irgendwie nie mein Traum. Ich fand da eher so diese Forscher, Daniel Düsentrieb und sonst was immer ganz cool.
Ah, okay. Mhm.
Und hatte dann, ja, hab dann halt irgendwie, glaube ich, stellt sich jeder junge Mensch mal die Frage, was mache ich jetzt nach dem Abi, und für viele dann Studium. Und da war dann schon nochmal die Überlegung, nicht doch vielleicht Betriebswirtschaft zu studieren und dann die Metzgerei mal von der anderen Seite mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund, den mein Vater sich halt über die Jahre im Hands-on angeeignet hat, dann auch Weiterbildungen gemacht hat, aber eben nie studiert hat. Also in der Meisterschule kriegst du einiges mit. Um die Metzgerei eben mit einem betriebswirtschaftlichen Know-how von einem anderen Blickwinkel mal aufzubauen, weil für so ein kleines Unternehmen sind Sachen, die für Größe selbstverständlich sind, halt teilweise noch gar nicht da. Ja, hab dann aber während der Bundeswehrzeit mir überlegt, nee, mach nicht BWL, mach irgendwie das, was dich die ganze Zeit interessiert hat. Hatte dann einen sehr, sehr guten Mentor und Freund, der auch in einem Feld gearbeitet hat, das mich super interessiert hat, so medizinische, also klinische Forschung oder besser gesagt präklinische Forschung. Und er hat gesagt, naja, also wie er da hingekommen ist, er hat Biologie studiert und ist dann da in Richtung Immunologie gegangen.
Mhm.
Und habe ich auch gesagt, na gut, dann Biologie it is. Und dann ist mein nächster Ausbruchversuch aus Franken wieder hart torpediert worden. Ich wollte immer in Freiburg, Tübingen oder irgendwo Cooles studieren. Und dann hat die ZVS, die es damals noch gab, also die zentrale Vergabestelle für Studienplätze, gesagt, na, du nimmst mal bitte den nächsten Studienort, den es für dich gibt, das ist Erlangen.
Mhm.
Ja, also Fluchtversuch aus Franken an der Stelle hart vereitelt worden. Hab dann in Erlangen Biologie studiert und ja, jetzt die Klischees auszupacken, hier gegenüber von mir hinter der Kamera steht noch der Käferkasten. Ich habe wirklich im ersten Semester Käfer gesammelt, im zweiten Blumen gepflückt und habe mich durch dieses Biologiestudium durch manche Fächer ehrlicherweise gequält. Andere haben mich super interessiert. Und das waren halt Genetik und Immunologie. Bin da dann rein. Und habe dann auch meine Diplomarbeit schon in dem Bereich gemacht und meine Promotion eben dann auch in der Krebsimmuntherapie mit dem Ding, was seit 2019, 2020 jeder kennt, mit mRNA. Also ich habe das Zeug gemacht, bevor es cool war.
Und hast du nicht überlegt, vor der Promotion den Absprung dann zu machen? Weil das ist dann nochmal so eine Stelle, so eine Sollbruchstelle, ja? Gerade mit einem nicht-akademischen Hintergrund, das zeigen alle Statistiken, dass gerade mit den höheren Abschlüssen die Wahrscheinlichkeit noch geringer wird, Menschen anzutreffen, die einen nicht-akademischen Hintergrund haben.
Ja. Ja, ich habe es überlegt, dann war klar mit Biologie, also da ein bisschen, jetzt würde ich sagen, boah, jetzt klinge ich echt wie so ein richtig alter, weißer Mann. Es war eine andere Zeit. Der Bewerber, der Markt von den Stellen war viel härter und das war dann so, also nur mit einem Bio-Diplom auf dem Arbeitsmarkt, der mal ganz viel Spaß, mein Lieber, such dir da mal, keine Ahnung, kannst du auch Taxifahrer werden.
Mhm.
Es gab auch immer, es gab im Studium schon den Spruch, was sagt der arbeitende Biologe zum arbeitslosen Biologen? ja, Ketchup oder Mayo auf die Pommes.
Echt, ja? Ich habe das mit Soziologie, ja, diesen Witz mal gehört, aber noch nicht mit Biologie, okay.
Ja, genau. Und deswegen, also Biologie hat natürlich auch, muss man auch sagen, eine relativ hohe Promotionsquote. Mhm. Und ich fand das Thema super spannend, war auch geil und hab dann gesagt, na gut, dann komm, warum jetzt aufhören, bevor es, warum aufhören, bevor man richtig fertig ist? Also Diplom gemacht und Diplom in der Tasche und dann gesagt, so in dem Labor, wo ich war, wo ich schon meine Diplomarbeit gemacht habe, so hey, waren wir auf einer Konferenz und dann kam einer von den Betreuern, eben der Nils, auf mich zu und meinte so, hey Christian, ich wollte mal mit dir so ein bisschen abseits reden, wie sieht's denn mit deinen Plänen danach eigentlich aus? Ich meine, das ist eigentlich geil, Nils, dass du fragst, weil ich wollte dich jetzt auch mal die Tage fragen, wie es aussieht, ob Chance ist, eine Promotion zu machen bei euch im Labor, ob wir irgendwie ein Thema hinkriegen und ein Funding und alles. Und dann meinte, ja geil, wollte ich dich auch fragen, let's go. Dann haben wir ein Thema gefunden, dann hatte ich noch ein halbes Jahr, wo wir eine Finanzierungslücke haben, die habe ich dann mal wieder in der Metzgerei verbracht.
Also gibt's noch wieder mal
ein halbes Jahr. Ja, die Metzgerei gibt's noch. Meine Schwester und mein Schwager haben die jetzt übernommen. Mhm. Also mein Vater zieht sich jetzt gerade aus dem operativen Geschäft zurück, ist jetzt noch ein bisschen als Mentor, Coach drinnen und ja, gehört meiner Schwester und meinem Schwager und die das, wo ich mich auch echt freue, dass die das weitermachen. Und ja, bin dann eben da in die Promotion gegangen und gesagt, Abfahrt. Also wie gesagt, halbes Jahr überbrückt mit der Finanzierungslücke, da mal wieder wirklich im Jahr für alle Vegetarier, Veganer, die zuhören, die können dann die Steine nach mir schmeißen, wirklich in der Metzgerei aktiv mithelfen und Wurst herstellen. Mhm. Also ich kann da so ziemlich jeden Schritt noch. Es funktioniert schon. Also wenn es irgendwie hier mit dem Data dann irgendwann komplett einen Bach runtergeht, ich könnte mich noch als Metzger irgendwo verdingen.
Okay.
Nein. Ja. So, ja, und dann, wie gesagt, nach der Promotion kam dann halt so ein bisschen der Bruch, weniger mit der Biologie als mehr mit dem akademischen System in Deutschland, wo ich gesagt habe, hey, das sind die Aussichten so düster und bin dann so, ja, als Biologe, Physiker, Bernhard, du hast ja Physik studiert, ihr seid ja da auch noch mehr drinnen in großen Zahlenmengen, Daten, Auswertungen, was machst du in Biologie in deiner Promotion? Na, du überlegst dir, was willst du nachweisen oder beweisen oder widerlegen, machst ein Experimentsetting, überlegst dir, welche Daten brauchst du dazu, um das zu beweisen, sammelst die Daten, wertest es aus und hast dann dein Ergebnis. Ah ja, na gut, dann machst du das halt jetzt nicht mehr mit Zahlen aus dem Labor, sondern bin dann in eine über glückliche Fügung und ein echt cooles Gespräch in die Data oder damals war es eine Business Intelligence und Konsolidierungsberatung gekommen. Und habe mich dann da von wirklich ganz klassischen Excel-Reporting-Listen in SAP-Zeug Business Warehouse durchgefuchst, dann jetzt auch mal bis in modernere Data-Stacks. Und ich glaube, die letzten Jahre ist echt keiner mehr an KI vorbeigekommen.
Hast du dich damals einfach beworben?
So, das ist mal so, das ist der berufliche Christian. Ja, ich habe 100 Bewerbungen geschrieben. Den Ordner habe ich bis heute. Ich glaube, ich habe gefühlt 100 Bewerbungen und habe nichts zurückbekommen. Also außer, ja, geh weg.
Das kann man sich gar nicht heute vorstellen. Ne? Ja.
Ja, ich habe echt nichts, da kam teilweise gar keine Absage, meistens kam irgendwie so eine Standard-E-Mail und dann bin ich einfach irgendwann mal nach München gefahren auf so eine Jobmesse, die es mittlerweile nicht mehr gibt und bin dann über die Stände getingelt, habe mich dann in einem Stand mit einer jungen Dame, die lustigerweise bei mir aus der Gegend noch kam, unterhalten und habe gesagt, du, aber ich kann gar nicht programmieren, sagst du, ja, ich bin Mathematikerin, vor einem Jahr konnte ich auch noch nicht programmieren. Mhm. Und hab dann bei der Firma, bei Kaleo, mein Vorstellungsgespräch gehabt. Das Lustige war, der Firmengründer, der mich da interviewt hat, war auch promovierter Physiker. Okay. Und dann die ganze Zeit drauf rumgedrückt, so, hey, warum willst du als Biologin sowas Langweiliges wie Konsolidierung? Und habe ich am Schluss vom Interview halt auch kackend frech gefragt, ja, sagen Sie mal, jetzt haben Sie so drauf rumgeritten, wie wir von der Biologie dahin kommen. Jetzt möchte ich gerne mal von Ihnen wissen, wie sind Sie denn von der Physik dahin gekommen? Mhm.
Es war ja eine ganz andere Welt. Ja,
war wohl nicht so frech, dass er mich rausgeschmissen hat.
Ja. Direkt die Gegenfrage, ne? Es war eine andere Welt, hast du jetzt ja gerade schon gesagt. Aber was sich nicht verändert hat, und da interessiert mich auch deine Meinung, immer noch im Data-Bereich, wo wirklich aus allen Bereichen jetzt die Menschen reingehen, weil es ein spannender Bereich ist, ne? Data und damit auch KI. Biologie und auch Chemie ist sehr wenig anzutreffen, also unterrepräsentiert. Wenn ich jetzt Physik hast du reingebracht, okay, Mathematik, Informatik und auch mittlerweile Sozialwissenschaften, nehme ich wahr, unter den jetzt die Karriere machen, ne? Jetzt also wirklich in den Data-Bereich reingehen. Aber Biologie und Chemie wenig. Woran liegt das? Hast du da irgendwie einen Insight?
weil es nicht so nahe, weil es, glaube ich, der Data-Bereich nicht ganz so nahe liegend ist wie bei Physik und Mathe. Mhm. Also bei Mathe hast du ohnehin die ganze Zeit mit Zahlen.
Ja, okay.
Ja, das ist Klischee. Ich weiß, dass Mathe was anderes ist, aber Mathe ist sehr viel Logik. Bei Mathe hast du viele Leute, die noch diese statistischen Zusammenhänge, die du in Data Science brauchst, mehr haben. Physik hangelt sich auch mit großen Datenmengen mehr durch. In Biologie hast du und Chemie hast du halt eher oft kleinere Datensätze, außer jetzt in Bereichen wie, möchte ich mal kurz einen Shoutout geben an Tim Wiegels, der aus der Bioinformatik kommt, der okay. da auch ganz abgefahrene Sachen gemacht hat, wie du 2D-Modelle, also 2D-Röntgenaufnahmen in 3D-Strukturen übersetzt. Mhm. Und da hast du große Datenmengen. Aber die meisten Biologen, muss man jetzt auch sagen, ja, wir hatten im ein bisschen Klischee war schon dabei. Wir waren im ersten Semester, glaube ich, 70% Frauenanteil. Und da waren auch ganz viele dabei, die Biologie studiert haben, weil sie halt gerne Hunde hatten. Ja, das, dieses Klischee gab es auch.
Okay.
Aber ja, also du hast schon gute Grundvoraussetzungen aus der Biologie damit, aber ich glaube, dass das Interessensfeld gar nicht, dass viele das gar noch nicht wahrnehmen, das Data. Also außer du gehst in Bioinformatik oder Biostatistik, da hast du schon Leute, die halt dann brutal gute R-Ausbildung von der Uni mitbringen oder Python oder auch in diesen ganzen statistischen Verfahren rauf und runter brutal gut geschult sind. Mhm. Aber ansonsten geht das in Biologie die Ausbildung schon ein Stück dran vorbei. Deswegen ist es die Ausnahme.
Okay. Ja, spannend. Ja, und dann Berufseinstieg hast du gerade schon beschrieben und damit bist du in den Data-Bereich dann reingekommen und hast aber eine Menge mehr auch noch gesehen. Nimm uns mal kurz noch mit. Jetzt bist du bei Frauscher, ne? So, du machst viele Sachen, hast auch 8 Sachen ausgebildet.
Genau,
Data-Institut, die waren ja auch schon mal bei uns im Podcast. Das war auch eine Station bei dir. Führ uns mal da so kurz durch. Was waren so die Schlüssel-Learnings, Dinge, die du da gemacht hast, die dich auch wieder mit dieser Frage, ne, wie bist du der Christian geworden, der du heute bist, die dich dann geprägt haben?
Also ich glaube, die Anfangszeit war ganz, ganz prägend, wirklich mal in der Hands-on nochmal reinzugehen und wirklich selber dann, ich habe Programmieren gelernt mit ABAP. Also ich kann vorher nicht so wirklich programmieren, habe dann mal Programmieren gelernt, habe dann ABAP gelernt.
Das ist im SAP-Universum.
Also die SAP-Programmiersprache. Genau, ja. Das ist SAP, die ist Standard SAP. Die brauchst du heute, wer jetzt noch ABAP lernt, macht's nicht, weil es auch SAP jetzt langsam SQL-based ist im Data-Bereich. Ja, also spart's euch, da geht jetzt auch Python, SQL. Lasst's einfach nicht mehr ABAP lernen. Es ist zum Lesen eine coole Sprache, weil es sehr aufwendig ist zum Schreiben.
Ja, okay.
Und das war wirklich so, ich sagte, okay, hands-on, einfach nochmal eine neue Welt und dann mich dann vom Backend von dieser Datenaufbereitung über die nächsten Jahre mehr Richtung Frontend entwickelt. Und war dann immer so, weil das war dann ganz witzig, auch wieder so ein bisschen innerhalb der Firma Klischee, so, ja, der Biologe kann eh nicht richtig programmieren, lass den doch die bunten Bilder malen, das kriegt er vielleicht hin. Und war dann oft eben in Projekten so der wirklich dann mit dem Frontend mehr war, was im SAP, ja, wie gesagt, als wir angefangen haben, gab es den Bex Analyzer, der konnte halt Tabellen. Und der konnte echt schlechte Grafiken. Und dann kam Design Studio, Lumira, jetzt mit SAP Analytics Cloud. Das ist schon on par mit den anderen Tools von der Visualisierung. Mich da reingefuchst. Mal dann auch wieder so diese Story. Ja, ich war auch in der Arbeitsgruppe. Jetzt kommt wieder die Story zurück. Ich war auch in der Arbeitsgruppe der Einzige, der an einem bestimmten Zelltyp gearbeitet hat. Die anderen haben alle mit was anderem gearbeitet. Aber ich war der Einzige, der abgesehen von meinem Betreuer wirklich gern mit dem Zeug gearbeitet hat und musste mich da selber halt viel reinfuchsen. Und zwar auch so in dieser Konsolidierungsberatung, die meisten Leute davon echt geniale Programmierer bis heute, auch geile Company, Kaleo, Shoutout an euch, nochmal danke für die Chance, war riesig, aber viele halt im Backend, Daten unterwegs, dieses hinten unsichtbar rum und ja, das vorne, das Bunte, das kriegt man irgendwie hin und haben sie festgestellt, ja, lass es mal einen Christian machen, der fuchst sich da schon rein, das hat mir auch Spaß gemacht, mich da selber nochmal rein zu drillen. Und das ist, glaube ich, auch so das, wo ich sage, so, mir macht es schon auch Spaß, Sachen selber mir zu erarbeiten. Genau, bin dann nochmal entwicklungstechnischen Gründen gewechselt, war dann auch mal Teamlead von 8 wundervollen Beraterinnen und Beratern, was auch echt ein spannendes Learning war. Und bin dann nochmal danach ganz bewusst raus aus dieser Führungsrolle, weil ich halt gemerkt habe, das ist so, wie ich in dem Beratungskontext Führung erlebt habe, kein Spagat, den ich machen möchte.
Wie bist du das geworden?
Also an der
ganz
Stelle
kurz mal reingegrätscht, Christian, mal ganz kurz reingegrätscht. Wie wird man Führungsperson? Also hast du dich da drum beworben, ganz proaktiv drauf hingearbeitet oder irgendwann?
Ich habe meinem Chef gesagt, du, ich würde gern Teamlead werden.
Okay.
Ich hätte da Bock drauf, ich glaube, ich kann das auch gar nicht so kacke. Mhm. Und dann hat er gemeint, ja, kann ich mir bei dir gut vorstellen, dann lass uns mal drauf hinarbeiten, weil er dann auch vorne, er hat natürlich ein bisschen gutes Timing war auch dabei, weil er war zu der Zeit Teamlead und hat aber gesagt, er würde sein Team gerne abgeben, um eine Geschäftsführungsposition zu gehen und hat dann mich quasi da so auch als seinen Nachfolger aufgebaut.
Mhm. Okay.
Was für mich ein Learning ist, ich nie wieder ein bestehendes Team übernehmen, werde ich persönlich nie wieder machen. Außer die Person verlässt das Unternehmen komplett. Ich möchte ihm jetzt gar keinen Vorwurf machen. Es ist aber einfach so, wenn du 5, 6 Jahre lang gewohnt bist, eine Führungskraft zu haben und dann eine neue kriegst und deine alte Führungskraft ist jetzt einfach eine Ebene höher, ja, dann waren Leute dabei, die haben einfach immer noch mit ihm telefoniert, weil sie gesagt haben, ja, ich habe das die letzten 5 Jahre mit ihm gemacht, warum soll ich jetzt auch mit Christian reden? Mhm. Also das ist eine super krasse Herausforderung, wo ich auch gesagt habe, würde ich mir nicht nochmal aufbinden als Herausforderung. War ganz klar mein brutal hart ehrliches Learning.
Mhm, okay. Gut, dann hätte die.
Weil du halt vorher damalige... auch, ich war vorher auch Kollege, ja, ich war vorher auch Kollege von den Leuten und dann auf einmal aus einer Kollegensituation in eine Vorgesetzten-Situation zu gehen, okay. ist nicht einfach. Ist eine, wo ich sag so, boah, ich würde es so wahrscheinlich nicht nochmal machen.
Okay.
Können jetzt auch alle sagen, boah, hast du es halt einfach nicht hingekriegt, sage ich auch, ist okay, dann habe ich es halt einfach nicht hingekriegt. Ich kann damit leben.
Ja, aber es ist trotzdem, das ist spannend.
Ja, ist ja okay. Manches muss man einfach mal ausprobieren.
So, und es ist immer wieder, das kannst du nicht komplett verallgemeinern, ganz bestimmt nicht, weil es auch dann von der anderen Führungskraft abhängt, die ja das an dich abgegeben hat. Das ist ja ein großer Teil des Spiels hier.
Ja.
Wie wird das abgegeben, ne? Auch wenn dann die Menschen noch zu dieser Person gehen, wie reagiert diese damit? Also blockt die ab, sagt dieses oder jenes. Ja. Also da sind so viele Dinge da drin, die halt immer wieder anders sind. Ne? Aber es ist trotzdem spannend, dass du da so ein Learning halt mitgenommen hast. So, hey, so auf diese Weise will ich das nicht mehr.
Genau. Ja, dann kam nochmal so ein Startup-Experiment dazu mit dem Data Institute, was dann leider am Ende des Tages nicht so ausgegangen ist, wie alle Beteiligten sich das vorgestellt haben.
Mhm. Bei Funke und, muss man dazu sagen, ne? Jetzt, The Data Institute ist zwar.
Genau, es waren genau, war damals Teil der Funke Mediengruppe in der Funke One. Ist ja jetzt von 3 Kollegen, die haben das dann ausgegründet, im kleinen Startup jetzt, also eine unabhängige Gesellschaft, aber war innerhalb der Funke Mediengruppe ein Startup. War für mich auch ein Learning, das sind 2 Clash of Cultures, wenn du Startup-Culture hast und Konzernkultur, die nicht unbedingt gut zueinander passen, weil du grundlegend unterschiedliche Prozesse hast. Also du hast in jedem Konzern, das jetzt gar nicht bitte auf die Funke beziehen, du hast in jedem Konzern sehr viele funktionierende, etablierte Prozesse. Und das ist genau das, was ein Startup eben eigentlich nicht hat und was ein Startup auch immer an den Punkt irgendwann kommt, dass es diese Prozesse braucht, aber gerade am Anfang die eher hemmend sind. Und von dem her muss ich persönlich für mich sagen, ich finde Startup innerhalb eines Konzerns wirklich nur dann, wenn du sagst, okay, es ist eine eigene Gesellschaft, der Konzern hat Beteiligungen, aber die ganze Infrastruktur und alles musst du selber hochziehen, nutzen, deine ganzen Prozesse hochziehen.
Okay.
Es gibt ja Erfolgsgeschichten ist halt leider dann,
in diese Richtung.
Genau. Aber weil ich glaube, die Erfolgsgeschichten, wo einfach ein Konzern sich irgendwann in ein Startup einkauft, sind, glaube ich, mengenmäßig wahrscheinlich die höheren.
Ja, könnte sein, aber es ist wahrscheinlich die Herausforderung, die du gerade ansprichst, die immer wieder auch auftaucht, die auch zu eben weniger Erfolg führen oder zumindest so Zeitverzögerung. Vielleicht ist es auch das, dass das einfach auch wirklich über eine ganz lange Zeit zusammenwachsen muss.
Ja, oder dass du eben, wenn dann wirklich, sagen wir, dem Startup die Freiheit gibst, zu sagen, okay, ihr operiert halt, dann muss es wirklich rein als Kapitalgeber sehen, den Konzern, und sagen, okay, hey, wir halten jetzt, keine Ahnung, 80%, 90%, 100% von der GmbH, aber ihr macht halt da drin jetzt bitte, was ihr wollt, und haltet euch mal nicht an unsere Konzernprozesse, weil nur dann kannst du wirklich Innovationen oder innovative Sachen entwickeln, wenn du dich eben nicht an diese starren Prozesse hältst, weil dann hast du, und das ist auch das, was Konzerne eben erfolgreich macht, diese eingefahrenen Sachen, dass du sofort weißt, was zu tun ist, das hemmt dich halt auf der anderen Seite, wenn du Sachen ausprobieren willst. Und deswegen, es war vielleicht nicht das perfekte Setting, waren phänomenale Menschen mit dabei, War eine ganz, ganz andere Experience. Genau, und dann bin ich jetzt bei, habe ich jetzt mal nach 10 Jahren Beratung, sag ich mal, den Beraterhut an den Nagel gehängt und gehe jetzt so, ich sag mal schön die Story, Ralf hat es mal so schön gesagt, wenn du da wechselst, gehst du von der Trainerbank, wo du als Berater immer außen stehst und sagst, nee, ihr müsst es so machen und macht es bitte anders, gehst du jetzt aufs Spielfeld und musst halt selber jetzt mal die Bälle ins Tor schießen. Also jetzt wieder komplett aktiv auf dem Spielfeld und gestalte da als Global Data Architect unsere Datenlandschaft. Das heißt wirklich von unserer Reporting-Plattform für das Standard, also für das Reporting, was wir eben haben, das, was also jedes größere Unternehmen hat, das Standard-Berichtswesen bis hin zu Auswertungen für die Analystinnen und Analysten, aber eben auch in der Gestaltung. Und das ist das, was es an der Stelle super spannend macht und für mich persönlich spannender als ein Leiter von BI-Job. Für mich persönlich, also an alle BI-Leiter, nehmt das bitte nicht persönlich. Aber für mich macht es spannend, dass ich eben auch bei unseren digitalen Produkten mitwirken kann. Das heißt, wir haben entwickeln digitale und datengestützte Produkte bei Frauscher Sensortechnik und die gestalte ich eben aus der Datensicht mit. Und das ist halt einfach
ein bisschen
so eine geile Herausforderung.
Also Frauscher Sensortechnik so ein bisschen für uns anfassbar.
Frauscher Sensortechnik, das ist so. Die meisten von uns sind wahrscheinlich schon mal Zug gefahren. Und wenn du ein Gleis hast, die Züge fahren jetzt nicht wie Autos auf der Straße, sondern die fahren auf dem Gleis. Und wenn du von Köln nach Hamburg hoch willst und fährst auf dem Gleis mit dem ICE mit 300, dann sollte vor dir auf demselben Gleis kein Regionalexpress sein. Weil ansonsten schepperst du in den hinten rein und das ist für alle Beteiligten eine sehr, sehr uncoole Erfahrung. Und deswegen muss man immer wissen, wann, wo, in welchem Gleis ein Zug ist. Und das machen wir, stellen dafür die Sensoren her, die sagen, hey, jetzt gerade ist ein Zug in diesen Gleisabschnitt gefahren. Also ein Gleis ist eingeteilt in unterschiedliche Abschnitte. Und unsere Sensoren messen, okay, hey, das ist gerade ein Zug reingefahren und messen am anderen Ende, hey, da ist gerade ein Zug wieder rausgefahren. Und in jedem Gleisabschnitt darf immer genau 0 oder 1 Züge sein. Mhm. Bei 2 ist Desaster. Also sobald ein Zug reinfährt, wird der Gleisabschnitt gesperrt für die Einfahrt. Aha. Und diese Sensoren stellen wir eben her. Mhm. Okay. Dann sagen die Leute, ja, aber das könnte ich doch auch mit dem GPS machen. Ich könnte doch auch über ein GPS, das mache ich doch mit meinem Autonavi auch. Und dann stelle ich mal die Frage, möchtest du nicht bei 350 km/h im ICE drauf verlassen, dass dieses GPS-Signal jetzt von dem Zug vor dir gerade sehr akkurat misst, dass der auf dem gleichen Gleis ist? Mhm. Ich nicht. Mhm. Also wir sind halt in einer super sicherheitskritischen Infrastruktur. Mhm. Und das machen wir. Wir stellen sicher, dass immer nur ein Also unsere Sensoren stellen sicher, dass immer nur ein Zug im Gleisabschnitt ist.
Okay. Und was sind dann Datenprodukte dabei, die du eben treibst?
Genau. Also wir haben noch ein paar andere Nebensachen, sowas wie Weichenstellung und Ähnliches. Da messen wir ganz viel. Und wir gehen natürlich jetzt auch unsere Sensoren. Du kannst dir vorstellen, so ein Gleis hat eine gewisse, ein Bahnbetreiber verdient Geld, wenn ein Gleis genutzt werden kann. Und wenn so ein Sensor, egal ob von uns oder vom anderen Hersteller, einen Fehler gibt, ist dieses Gleis zu. Dann ist es gesperrt. Und dann verlieren Leute Kohle. Und was wir jetzt eben machen, ist da noch verbessern, zu sagen, okay, wie kannst du die Wartungen von den Sensoren, wie kannst du die Ausfallzeiten runterkriegen, wie kannst du durch gewisse Muster am Sensor vielleicht erkennen, hey, ich gucke da jetzt mal hin, warte den mal vorsorglich, weil eine vorsorgliche Wartung, die in den Wartungsintervall passt. Mhm. Wenn du ohnehin drüber fährst und sagst, hey, ich warte das Gleis, oder das Gleis ist ohnehin mal gesperrt wegen irgendwas anderem, dann schau bitte auch mal kurz aktiv an dem Sensor vorbei, der macht vielleicht was Komisches, also richtige Predictive Maintenance. Schauen wir gerade, wie wir da was anbieten können. Dann natürlich generell noch andere Sachen Richtung Gleisverfügbarkeit. Unsere Sensoren nehmen ja doch einiges an Daten auf. Und da gucken wir eben, ob wir noch die Erfassung von den Zügen verbessern können.
Okay.
Dass du eben auch vorhersagen kannst, wann wird ein Gleis frei sein oder Ähnliches, oder auch, ob wir gewisse Daten rauskriegen, was wir draus schließen können. Mhm. Und das eben unseren Kundinnen und Kunden dann anbieten, zu sagen, hey, guck mal, kriegt von uns auf jeden Fall als Mindestdings diese Gleisfreimeldungssignale, die bei euch dann verarbeitet werden. Aber hey, wir bieten euch noch mehr an. Oder auch für die Instandhalterinnen und Instandhalter, die in den Maintenance-Teams sind, haben wir jetzt eine App gelauncht, dass die eben dann vor Ort genau die Informationen haben, die sie brauchen.
Okay.
Weil die sehen mich natürlich jeden Tag auch, und wir sind nicht der einzige Hersteller von diesen Sensoren, leider. Gibt auch andere, aber die sehen ja dann, na, wenn du jetzt ein großes Gleisnetz hast, dann sehen die halt mehrere Sensoren, und das ist natürlich schwierig zu sagen, okay, hey, den Frauscheisensor muss ich auf diese und jene Sachen achten, und dann haben sie eine App, wo sie dann eben gucken können, hey, und so mache ich das, ohne dann irgendwie vorher mit dem Kundenservice oder sowas telefonieren zu müssen.
Ja, also so Richtung Weichen, da erinnere ich mich an Kolux, die vor langer Zeit mal hier im Podcast waren, vielleicht dir auch ein Begriff, kein Startup mehr, kann man so nicht sagen, München meine ich sitzen die sich vor allem um Weichen kümmern. Auch Predictive Maintenance war ein Thema, auch Sensorik in Verbindung mit Intelligenz, Daten, KI, und das eben beeindruckend aufgebaut. Ist den Begriff wahrscheinlich. Ist jetzt kein direkter Competitor, aber da gibt es einen Überlapp, ne?
Nee, es kann, also das sind Themen, wo auch, und da ist es da, auch da in dieser Industrie, ne, das ist, da ist man natürlich auch mit den anderen vernetzt, und sagt, okay, wie kann man da, es gibt auch zum Beispiel jetzt einen Signalstandard, der heißt U-Links für Europa, wo gewisse Signalstandards eingehalten werden müssen, wo da auch eine Kooperation gewünscht ist, weil wir dann sagen, natürlich, wenn ihr von uns diese Information bekommt, bekommen wir von euch die Information, und zusammen wird dann für die Leute, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass die Leute sicher und zuverlässig Bahn fahren können, also Menschen und Güter.
Mhm. Okay, und
das ist ja immer das Ziel von uns allen.
Immer der Bereich, also es geht um Schienenverkehr mit diesen Sensoren, immer.
Genau.
Also die Sensoren werden ausschließlich in dem Umfeld eingesetzt.
Genau, jetzt nicht nur Fernverkehr, sondern auch in der U-Bahn, Straßenbahn, aber wir machen Schienen, also Gleis, das heißt Radsensoren und Achszähler.
Mhm.
Das ist unser Kernprodukt.
Okay, da fallen halt auch viele Daten an, klar, und da kann man viel machen. Hast du ja gerade gesagt, Predictive Maintenance wäre so eine Sache. Dann stelle ich mir viele Dashboards und Apps, hast du auch schon gesagt, es gibt eine App, eben vor.
Genau.
Und wie wird das dann vom Return gesehen? Also was, kannst du uns da was mitgeben, so von der Business-Seite? Weil natürlich, man kann immer viel machen, tolle Sachen machen, aber es muss sich ja dann irgendwie rechnen. Ne? Wie, jetzt bist du ja Führungskraft auch, bei Frauscher, ne? Wie musst du das verargumentieren?
Nö, bin ich nicht. Ich habe kein Ach so. Team.
Ah, ja, okay.
Also ich habe keine Global, ne, deswegen ist, ich bin ja nicht Head of, sondern ich bin Global Data Architect. Also ich bin reported direkt an unsere Chief Digitalization Officer. Die Melanie, die auch Head of Innovation ist.
Mhm.
Und ja, der Return ist natürlich, dass wir unseren Kundinnen und Kunden das als Produkte anbieten. Also, weil ansonsten könnte ja jeder auch.
Ja,
genau. Also, das ist ja auch eine Predictive Maintenance. Du kannst ja die Daten, die du von unseren Sensoren selber sammelst, dir auch auswerten. Ich habe mich mit Markus Täter von der Deutschen Bahn auch mal unterhalten, der da ganz viel im Gleisbereich auch Predictive Maintenance macht.
Mhm.
Aber wir haben halt von allen unseren Sensoren mehr Informationen, und du musst dir selber als Kunde dann nicht die Gedanken machen, wie bringe ich die mit den Sachen, welche Muster sehe ich da, was muss ich da beachten. Wir haben natürlich auch noch mehr Informationen über die Sensoren, zum Beispiel, wann wurde der hergestellt, wo wurde der hergestellt, welche Charge war drin, das, aus Traceability-Gründen haben wir das ohnehin. Und die Informationen können wir den Kunden, dann auch noch anbieten und sagen, hey, mit unseren Apps hast du einfach eine bessere Gleisverfügbarkeit sicher, deine Wartungstrupps sind effizienter, schneller, und wir gewährleisten dir dadurch halt eine, haben wir auch noch ein, zwei technische Kniffe drinnen, die bei unseren Track Sections halt eine höhere Verfügbarkeit machen. Auch ein paar hardware-technische Kniffe sind noch drinnen, zum Beispiel, dass wir das Gleis nicht anbohren müssen, um den Sensor zu montieren. Aber ja, wie gesagt, diese digitalen Produkte sind dann eben wirklich Produkte zu den Kunden, und der Return wird dann eben, da bewegen wir uns auch, wie, glaube ich, jedes Unternehmen halt als, auch zu einem Service Provider.
Okay. So, und jetzt Edge und Cloud oder versus Cloud, aber es ist ja nicht immer versus. Die Frage ist ja auch naheliegend jetzt bei euch, ne? Ihr habt jetzt die Sensoren. Wo passiert eigentlich die Datenwertschöpfung bei euch? Ist das, wird alles in die Cloud geschoben, da passiert dann was? Oder passiert schon ganz viel an den Sensoren direkt, also Edge?
Ich mag das oder nicht.
Ja,
es ist ein Und. Also das ist eher, nein, es ist wirklich, es ist ein Und. Also es gibt natürlich Datenmengen und Produkte, also du musst zum einen sehen, es ist sicherheitskritische Infrastruktur, das heißt, es darf auch nur ein Pull geben. Also wir haben da auch Hardware-Dioden drin, die fest sicherstellen, dass der Datenfluss nur in eine Richtung geht. Die müssen wir auch drin haben. Weil ansonsten ist ja das, was in vielen Blackout-Szenarien gemacht wird, dass einer sich in so eine kritische Infrastruktur hackt und dann einfach mal sagt, okay, hey, das dann einfach auf das Gleis auf, jetzt überlegt, Ja, genau. Weil der könnte theoretisch gesehen, das ist halt hardware-technisch auch sichergestellt, diese ganzen Anlagen sind auch mit physischer Sicherheit dann nochmal vor Ort verschlossen und gesichert. Das heißt, wenn da jetzt einer, wenn du ein unberechtigtes Eindringen in so eine Axtzähl-Stellwerk hast oder ein Stellwerk hast, dann geht auch physisch ein Alarm an bei der Deutschen Bahn. Hey, da hüpft irgendeiner in deinem Stellwerk rum, der da nicht hingehört. Ja? Mhm. Das muss ja sichergestellt werden. Mhm. Von dem her, gewisse Wertschöpfung passiert halt auf den Edge-Devices, wo wir halt mit den schauen, was wir da machen können, aber natürlich auch viel dann durch das Verschneiden von verschiedenen Informationen, die wir sammeln, dann auf einem gewissen Aggregationslevel und gewiss anonymisiert, randomisiert in der Cloud.
Okay.
Weil du kannst ja natürlich gewisse Machine Learning Algorithmen, ich glaube, das haben wir jetzt alle die letzten Jahre gelernt, gewisse Machine Learning Algorithmen und gewisse KI-Modelle laufen halt einfach nicht mehr in deinem Rechenzentrum. Das geben die Rechenzentren mit den GPUs gar nicht her. Oder sind sehr teuer, um das herzukriegen.
Mhm. Okay.
Aber diese Informationen sind eben entsprechend anonymisiert, dass du eben sagen kannst, okay, die wesentliche Information, die wir für eine Predictive Maintenance brauchen, machen wir die Logik in der Cloud und wir stellen dann wieder on-premise den Schluss her, okay, wo liegt das Ding und wem müssen wir Bescheid geben.
Okay. Ein so ein Buzzword höre ich momentan wieder ein bisschen weniger, da war mal auch so ein Hype drin, ist das Thema Federated Learning. Triggert dich das? Wenn ja, auf welche Weise ist das ein Thema?
Das ist zum Großteil an mir vorbeigegangen, das Federated Learning, zum Glück.
Okay.
Aber um das Buzzword habe ich, das Buzzword, dem Buzzword bin ich mal ausgewichen zum großen Teil.
Okay, also,
triggert mich jetzt nicht.
Okay. Aber ja, natürlich in dieser Diskussion, ne? Wo findet Machine Learning jetzt statt und wie wird das umgesetzt und so. Und da in diesem Umfeld ist das immer wieder.
Du hast natürlich, ja, und das ist das, was wir halt vor allem auch über diese Anonymisierung sicherstellen, weil du hast immer das Problem, natürlich möchtest du aus deinen Daten möglichst viel lernen, du brauchst aber auch Daten von anderen, damit es wirklich dann einen Sinn ergibt. Und das ist wieder das Problem mit den Daten, deswegen ist dieser Ölvergleich oder Goldvergleich auch immer ziemliche Grütze, weil die Daten halt wirklich dann wertvoller werden, wenn du sie in den entsprechenden Kontext bringst.
Mhm.
Und eben andere Informationen dazu kriegst. Deswegen ja auch der Austausch mit anderen Herstellerinnen, Herstellern, Kundinnen und in dem Bahnökosystem, da gibt es noch so viel, die da mitmachen.
Ja. Und was ist das Projekt, das du momentan treibst? Also, ich hast so ein Beispiel gebracht, das ist noch so gut. Kannst du da irgendwas zu sagen, ohne Geheimnisse auszuplappern? Das ist klar. Aber so, was ist so das, was dich ganz aktuell treibt, beschäftigt?
Ganz aktuell einiges bei uns im Standard-Reporting und unser Standard-Reporting von einem Standard-Reporting wirklich auf dem Analytics mit mehr Insights zu heben.
Mhm. Okay,
für das so interne Zwecke. Das ist so das, wo ich gerade, genau, für interne Zwecke. Mhm. Also gerade das ist so das, weil das ein bisschen, ja, du musst dir auch vorstellen, wir sind ein Mittelständler und wir haben ein geiles Data Science Team eben in diesem Bereich und die machen schon sehr, sehr geile Arbeit. Also mein Kollege, der Oliver, ist da einfach auch lustigerweise promovierter Physiker. Wer in Data Science ist, der macht da einen absolut genialen Job. Das heißt, da habe ich gar nicht so viel, wo ich sage, Oliver, du machst das eh so geil. Da sind wir Sparringspartner ab und zu. Mhm. Aber das ist eben ein Bereich, der durch die Leute, die da sind, extrem gut schon gemanagt wird und wir stimmen uns da wirklich hauptsächlich zu Architekturthemen ab. Wie kriegen wir die Daten dahin? Aber er ist in dieser Domäne einfach der absolute Fachexperte und da pushe ich ihm auf gar keinen Fall rein. Beim internen Reporting ist es so, dass wir da natürlich ein paar Sachen haben, wo ich sage, da kann ich halt meine Erfahrung, wo ich als Berater in vielen Konzernen unterwegs war, sagen, okay, hey, es gibt ein paar Konzern-Best Practices, die wir jetzt als Mittelständler noch nicht haben, die aber für uns Sinn machen. Und da kann ich gerade akut einfach mehr bewegen, durch ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal, ja, diese eher langweilige Arbeit, sagen, okay, wir machen jetzt mal ein Sales-Dashboard, wir machen ein HR-Dashboard, wir machen ein Finance-Dashboard, damit einfach die Leute an der Stelle effizienter, effektiver arbeiten können, weil da eben auch oft noch das etwas versilot ist. Manchmal sind die Dashboards noch nicht da, wo ich sage, okay, da hätte ich sie ganz gerne. Es ist schon viel da und die Leute haben Bock drauf und das ist das, was ich halt geil finde. Es ist im Moment wirklich so, dass ich aus allen möglichen Fachbereichen kriege, ey Christian, wann bin ich dran, wann können wir denn bitte mal mein Dashboard machen? Mhm. Das macht super Spaß. Auf der anderen Seite muss ich immer sagen, okay, hey, wir haben jetzt ein Projekt und das bin ich und ich habe das Data- und AI-Team, was da ist. Ja. Wir machen das, aber ein bisschen Geduld bitte.
Wie groß ist das? Muss man sich das vorstellen? So im Gesamt, da nochmal so einfach grob, also wie groß das Unternehmen an sich, wie viele Menschen arbeiten mit Data?
Wir sind jetzt ungefähr, wie viele Leute arbeiten mit Data? Noch nicht so viele, wie ich es gern hätte. Wir sind jetzt so, wachsen jetzt Richtung 600 Leute global. Also wir haben zwei sehr, sehr große Standorte in Österreich, also St. Marienkirchen, wo das Unternehmen gegründet wurde. Und der zweitgrößte ist in Indien, wo wir das, den zweiten Produktionsstandort auch haben. Und ja, es arbeiten schon viele Leute mit Daten, eben noch nicht so in dieser globalen Rolle, weil wir halt aus Österreich rausgewachsen sind. Das heißt, viele von den Locations haben eben auch noch ihre eigenen Data-Leute, die da sehr dezentral mit ihren Daten arbeiten. Und das, wo ich gerade dran bin, ist eben diese globalen Datenprojekte anzugehen und zu sagen, hey, jetzt lass uns mal die Daten aus euren Sachen, aus euren Systemen mit zusammenbringen. Eure Logik, die ihr in euren Berichten habt, mit in eine globale übersetzen, damit wir halt alle zusammen am Tisch sitzen und sagen können, hey, das sind die Themen, die uns als Frauscher global voranbringen. Und ja, da ist der Spagat, die Freiheit zu lassen und zu sagen, hey, du in, ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, du in Australien, du hast ganz andere Herausforderungen und du brauchst noch ein paar extra Berichte. Mhm. Und die wollen wir dir nicht wegnehmen, die stellen wir dir weiter zur Verfügung. Wir helfen dir vielleicht sogar, die besser zu machen. Und dafür ist auch Platz, damit du lokal in deinem Markt gut agieren kannst mit deinen Kundinnen und Kunden.
Und das machst du aus Fürth heraus, ne? Also du bist eben nicht ich bin am Hauptstandort.
Teilzeit. Also ich habe so scherzhaft reingeschrieben, Part-Time Austrian. Ja. Ich fahre im Moment ist es jede zweite Woche, also ich bin jede zweite Woche in Fürth, zu Hause im Homeoffice und jede zweite Woche vor Ort in Österreich. Ja, okay. Und werde jetzt dann die nächsten Monate, vor allem nächstes Jahr, dann auch nochmal wahrscheinlich einige Reisen nach Indien haben. Und da mit den Kollegen, die gerade an dem ERP-Rollout sind, da nochmal ein bisschen mit denen in diese Reports und deren Datenthemen reinzugehen. Aber es gibt eben, wie du sagst, es gibt eben ganz viele Leute, die in ihrem Bereich schon extrem data-driven arbeiten. Also wir haben mit einem Kollegen neulich ein Meeting gehabt, der eben Auswertungen für die Testbenches hat. Also wenn du ein physisches Produkt herstellst, muss es durch gewisse Abnahmetests gehen, damit es rausgehen darf. Und die machen da eben auch Auswertungen, die haben da auch sehr geile Statistik dahinter, weil das natürlich auch alles dokumentiert werden muss. So, hey, dieser Sensor, der jetzt hier rausgeht, dieser Radsensor, der hat eine gewisse Qualität, der ist nach den Standards gemessen. Und die arbeiten schon sehr data-driven, um zu sagen, okay, hey, wenn das und das während des Produktionsprozesses passiert ist, dann ist die Chance, dass der Sensor hinten nicht durch den Test geht, höher. Das heißt, wir müssen hier im Produktionsprozess nochmal optimieren, dass der und der Parameter eben in der Range bleibt.
Okay, verstehe.
Also die arbeiten mit Daten, aber eben noch in ihren Bereichen. Da sind wir sehr gut. Jeder Bereich ist für sich sehr gut im Data. Und wir sagen jetzt, und das ist das auch von unserem CEO, von Michael, halt voll komplett, der steht komplett dahinter. Und hat gesagt, ja, jetzt holen wir halt mal den Christian, damit der uns hier diese Vernetzung hinbringt, damit wir, oder uns da hilft ein bisschen bei dieser Vernetzung, weil wir haben schon in den Domänen, und das ist halt, muss ich sagen, das ist echt geil, weil Frauscher, du redest mit Leuten und die sind in ihrer Domäne so brillant drinnen. Mhm. Das macht einfach Spaß und ich lerne halt jeden Tag so unglaublich viel. Nach wie vor.
Ja, deswegen auch Global im Titel, jetzt verstehen wir das.
Genau. Okay. Also Global ist, weil es wirklich für alle einmal, und wir sind jetzt in allen Zeiten, ich glaube in jeder Zeitzone so ungefähr eine Location.
Okay. So, du hast Part-Time gesagt, Part-Time Austrian, das ist aber nicht nur Austrian Part-Time, du bist auch Part-Time in diesem Unternehmen, ne? Also du machst jetzt nicht 40 Stunden die Woche, oder?
Genau, ich mache nicht 40 Stunden die Woche, ich mache einen Tag weniger. Und den nehme ich eben für das Thema, worüber wir beide auch initial in Kontakt gekommen sind, eben mein Podcast.
Darüber wollte ich mir auch noch mit dir reden. Mein Podcast. Deswegen war die Überleitung dahin auch nochmal, über das zu sprechen, was du noch so machst. Ne? Genau. Du machst einen Podcast schon auch jetzt eine Weile und eben immer noch weiter, ja? Vielleicht das auch mit Geschichte dahinter. Warum eigentlich?
Warum?
Oder wie kam es dazu? Vielleicht so, vielleicht nicht so bedeutungsschwanger, so warum, so. Aber wie kam es dazu?
Ich hatte Bock drauf. Ja. Ich hatte Bock drauf. Ich hatte einfach Bock drauf, irgendwie in diese, nenn's Content Creation, sonst das. Also, auch da wieder jetzt wieder, wenn du sagst, du willst Christian kennenlernen, mein Vater, ich schlag mir wieder den Brücken ganz in die Jugend. Mein Vater hat immer in so einer ja, Coverband hobbymäßig gespielt. Also der musiziert echt gut, der spielt richtig gut Gitarre, singt genial. Das Problem ist, ich fand das immer cool auf der Bühne. Das Problem ist nur, ich habe seine musikalischen Gene halt, die sind komplett an mir vorbeigesaust. Also die liegen irgendwo bei meinen Schwestern. Deswegen ist halt mit Singen auf die Bühne kommen bei mir eher Kacke. Ich habe das schon immer, also ich mochte das schon immer. Auf die Bühne, auch wenn ich mal was anmoderieren konnte, auf Dorffest oder auf den Geburtstagen, was immer. Christian geht doch du mal durch, du kannst es ganz gut. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, ach, ist doch eigentlich cool, sowas zu machen. Habe dann irgendwann ein bisschen angefangen, bei LinkedIn zu posten. Und habe dann ein paar Podcasts gehört, auch in dem Datenbereich, und dachte mir, boah, das klingt wie irgendwas, worauf ich auch Bock habe.
Das kann ich besser. Noch so, ein, ja, so?
Ich kann nicht anders. Also nicht besser.
Ja. Ja.
Ich möchte es nicht sagen besser, weil ich das, deswegen sage ich auch immer, ich sage jetzt einfach, ich mache den coolsten deutschsprachigen Data-Podcast. Ich kann's, ich möchte es anders machen. Also das ist so, jeder von diesen Podcasts hat ja seinen Fokus, und ich habe gesagt, ich hätte einfach einen, der mal wirklich so an Fuck, also mit diesem Batsch reingeht.
Ja.
Und ja, ich komme aus der Metal-Ecke, und das merkt man vielleicht an der anderen ein oder anderen Stelle auch. Ich wollte ein bisschen was anders machen. Ich meine, ihr habt das ja mit der Data Unplugged auch gesagt, wir wollen jetzt mal ein bisschen Veranstaltung und Data-Konferenz anders denken. Mhm. Und das war bei mir das so. Ich habe Bock auf Podcasts und ich will das ein bisschen anders machen. Ich möchte jetzt nicht, ich möchte einfach meine, ja, wie gesagt, so Duftmarke setzen. Mhm. Und ja, hab dann, glaube ich, ein halbes Jahr mit der Idee schwanger gegangen. Also, glaube ich, weiß nicht, sehr ehrlich, ich habe echt ein halbes Jahr rumgetan, bis ich dann wirklich gesagt habe, Nagel rein, Abfahrt, das sind die Eckpfeiler und jetzt los. Und dann war im Februar 2023 ist die erste Folge rausgekommen und seitdem jede Woche ein Interview mit einem Gast.
Ja, oder vorbildlich. Zwei Gästen manchmal. Also so kontinuierlich, ja. So diszipliniert durchgezogen. Sag mal ganz kurz, dieses halbe Jahr, ne? Das war ja wahrscheinlich nicht nur rumdenken, sondern das ist ja auch eine Vorbereitung. Irgendwie, okay, Name, Cover, einfach so kleinteilig auch mal gesagt. Hast du da das dann dir einfach überlegt und umgesetzt, ein halbes Jahr lang? Also mehrere Sachen so ausprobiert, angeschaut. Also nicht so billo angefangen, sondern schon mit der ersten Episode schon ein ziemlich hohes Level erreicht, oder? So war meine Außenwahrnehmung jedenfalls, dass du schon diese Vorbereitungszeit genutzt hast, um direkt mit der ersten Episode schon ein gewisses Level zu erreichen.
Ja, also das ist, ich habe natürlich das erste halbe Jahr, was ich rum habe, war dann wirklich auch, ich habe mal einen Online-Kurs dazu auch gebucht, so dieses Deep Dive Podcasting, was ist wichtig? Also da habe ich erstmal verstanden, dass ein Podcast einen Hoster braucht. Da habe ich verstanden, was für Technik du brauchst, und da habe ich dann eben auch gelernt, dass einer der Keys Konsistenz ist, also einfach konstant jede Woche rausgehen. Mhm. Ansonsten hätte ich gesagt, meine erste naive Idee wäre gewesen so, boah, ich nehme jetzt halt mal eine Folge auf und dann gucke ich, dann nehme ich noch eine auf und ne, wie auch immer. Ich habe es dann so gemacht, die erste Folge ist rausgekommen, als 5 Folgen im Kasten waren.
Das wollte ich gerade also fragen.
Ich hatte,
ne?
Ich hatte 5 Folgen abgedreht.
Ja.
Und bevor die erste raus ist. Ich habe dann, die erste Idee war Drinks and Data und keine Ahnung, was wir da alles rumgedacht haben. Total beschissenes Logo von Fiverr bekommen, war echt Grütze. Und dann hatte ich das Glück, eben mal eine Agentur zu finden, die gesagt hat, hey, wir helfen dir bei allem. Und dann hatte ich irgendwie am Flughafen von Mumbai, wo ich da irgendwie so halb in der Vorbereitung von meinem Jetlag-Rückkehr rumsaß, ein Buch gesehen habe, das hieß The Subtle Art of Not Giving a Fuck in Knallrot, oder knalloranges Cover drauf. Und dachte mir, oh, Unfuck Your Data klingt eigentlich viel geiler als Drinks and Data. Aha. Und da kam die Idee. Bis heute ist Sarah ein bisschen sauer auf mich, eine Freundin von mir, die von Unfuck Your Data gar nicht abgeholt war. Sorry. Ja. Ich hatte da diese Recherche gemacht und habe mich mal in dieses Thema halt so ein Stück weit, da kommt ja auch wieder der Naturwissenschaftler raus, ich habe mich in dieses Thema eingearbeitet, ich habe mich damit beschäftigt, was ist wichtig, und habe dann irgendwann diesen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt nimmst du einfach mal, schaust du mal aufs Bankkonto, plünderst du dein Girokonto, schmeißt es der Agentur zu und sagst, okay, und wir machen jetzt einen geilen Podcast, weil ich auch gesagt habe, ich will nicht rausgehen und dann halt, keine Ahnung, ich will nicht rausgehen mit dem Anspruch, das ist ja vielleicht, was du gesagt hast, wo wir mich kennenlernen. Ich bin nicht hingegangen und gesagt, ich möchte vielleicht überlegen, so ein bisschen ein Abi zu machen, ein bisschen schwanger werden. Nee, ich mache Abi. Ich trete nicht an, um irgendwie zu versuchen, einen Doktortitel zu machen. Ich mache jetzt mal einen Doktortitel.
Ja.
Nee, ich lasse jetzt diese Wissenschaft hinter mich, ich gehe jetzt in ein komplett neues Feld Unternehmensberatung rein. Und da auch da dieses, ich gehe nicht hin und mach mal so ein bisschen ausprobieren. Ich will nicht so ein bisschen ausprobieren, ich will Podcast machen.
Ja.
Und hab dann halt diese Entscheidung getroffen. Ja, genau. Dann gesagt, okay, jetzt schmeißen wir halt auch einfach mal so ein bisschen Geld auf das Problem.
Ja.
Lass mir helfen, weil ich halt nicht aus dieser Podcast-Ecke, Creation-Ecke komme. Aber ich sage, okay, dann an der Stelle macht es vielleicht mal Sinn, ein bisschen was zu investieren. Hab mir dann einen Grafikdesigner, also die Julia und Vanessa von den Podcast-Piraten, die haben mir dann noch mit, in der Zusammenarbeit mit einem echt coolen Grafikdesigner das Logo erstellt. Hätte ich persönlich nie selber so hinbekommen. Keine Chance. Und das war eine der Entscheidungen, wo ich gesagt habe, das war wirklich eine gute Entscheidung zu sagen, okay, jetzt nimm einmal Geld in die Hand, mach's richtig und zieh's dann halt auch durch. Und das ist das, glaube ich, so, du musst beides machen. Zum einen ausprobieren, aber irgendwann auch diesen Punkt treffen, wo du sagst, so jetzt am Pokertisch, jetzt schiebe ich die Chips rein. Jetzt ist mal all in, jetzt schiebe ich die Chips rein in die Tischmitte und jetzt gucken wir mal, was passiert.
Ja, das habe ich so wahrgenommen von außen auch. Da gab's einen neuen Podcast, deinen, und der sah von Anfang an schon echt gut aus. Also das hat man gemerkt, dass du wirklich genutzt hast die Zeit vorher, um das Ding schon auf ein gutes Level zu heben, schon ganz viel Vorarbeit geleistet. Nicht nur ein halbes Jahr rumdenken, sondern da ist wirklich einiges schon reingeflossen an Arbeit und, wie du sagst, auch Geld, um das Ding halt auf ein gewisses Level von vornherein zu
bringen.
Ja. Ja. Sehr cool. Sag, vom Titel her, so, ne? Also Unfuck Your Data, das hat ja auch natürlich was Humorvolles, ne? So. Das ist so ein bisschen so ein Seitenhieb auf, ja, ne, alles ist, also dieses sich so ernst nehmen. Gerade so im Datenbereich, ja, es ist alles, also Daten, hast du ja auch eben gesagt, Daten. So, da bringst du ja so frischen Wind rein, ne? Kannst du das mal ausführen, weil, okay, jetzt hast du diesen Titel, aber damit meinst du ja mehr.
Ja, also zum einen hat ein Feedback, was ich von dem CEO bekommen habe, mit dem ich mich über Daten unterhalten habe, da stand der Podcast-Titel schon irgendwo und der meinte, ja, sorry, ja, wie gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, meine Daten liegen auch irgendwo in so einem Fucked-Up-Data-Lake, wie er es genannt hat. Und deswegen, ich sag so, der Name Unfuck, auch so dieses bring mal Ordnung da rein, unfuck it. Und ja, das mit Humor, das kommt schon wieder da, wieder der Brückenschlag Richtung Vergangenheit, Wissenschaft. Ich habe so schlechte Wissenschaftsvorträge gehört und selber auch mich an diesen Standard damals gehalten. Ich meine, da muss jeder, glaube ich, muss fast jeder durch. Also ich musste durch. Ich habe auch Vorträge gehalten, wenn ich mir die heute anhöre, würde ich sagen, würde ich so nie wieder machen. Sehr trocken, sehr nüchtern. Und die Vorträge, die mich aber auf den Wissenschaftskonferenzen dann immer gefesselt haben, waren schon die ein bisschen Humor reingebracht haben. Ich weiß noch, ich hatte einmal einen Vortrag von Jonathan Judell, How to Succeed in Science. Und der hat einfach dieses Thema mit immer so einem humoristischen Seitenhieb reingebracht, aber hat dann auf die Ernsthaftigkeit rübergeschlagen. Und der hat Humor wirklich als Asset gehabt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal einen lustigen Weg. Und es gibt Auszüge aus einem anderen Vortrag, den er fachlich gehalten hat, über Antigenpräsentation, den ich bis heute noch feiere. Versteht jetzt keiner den Scherz, aber es gibt einen Witz in diesem Vortrag, der bis heute sitzt. Und das ist so geil. Und da habe ich halt gemerkt, so diese Dinge verankern sich. Gibt's auch ein geiles Buch dazu, was ich als gefühlt neue Bibel für mich entdeckt habe. Humor Seriously. Von zwei Damen, die eine ist Atlantic Professor an der Stanford. Total geil. Und das sagt halt genau, warum Sachen mit Humor besser verankert werden. Und das war da schon auch meine Idee, weil ich lach gerne. Also in den Podcast-Folgen mit mir, das hörten vielleicht die Leute, da wird doch schon das ein oder andere Mal bisschen gelacht.
Ja, aber es gibt ein wissenschaftliches Fundament, sagst du wieder an der Stelle.
Es gibt ein wissenschaftliches Fundament und die beiden haben, ich krieg den Zitat nicht mehr hundertprozentig hin, wir haben gesagt, Lachen ist wie Workout, Sex und noch irgendwas, nur logistisch einfacher.
Okay.
Also, fair enough. Weil gleichzeitig senkt dein Cholesterol-Level, glaube ich, ist es dann nicht. Ja, jedenfalls schüttet es auch Serotonin aus und andere. Also es passiert ein Hormoncocktail in deinem Gehirn beim Lachen, den du ansonsten durch drei Aktivitäten jeweils einzeln triggern könntest.
Ja.
Und so, deswegen ist Lachen Effizienz, so gut und deswegen ist auch Humor so gut. Ja, aber brutale Effizienz und es ist aber halt auch, ne, dann der Spagat. Und das darf man dann auch nicht vergessen. Du darfst nicht nur Sachen ins Lächerliche ziehen, sondern du musst Humor dann auch einsetzen, um zu sagen, hey, ich mache jetzt einen Witz drüber, damit jeder mal die Aufmerksamkeit aufs Thema bringt und dann diese Aufmerksamkeit aber für einen ernsthaften Ansatz nutzen. Hey Leute, und jetzt lasst uns drüber reden, wie wir es lösen, damit wir in der Zukunft keine Scherze mehr über so einen Scheiß machen müssen.
Jetzt haben wir die Situation, dass ganz viele Menschen wirklich die Aufmerksamkeit legen auf Daten und KI. KI ist mega gehypt, ne? Das freut uns ja alle. Natürlich, ja, es ist gar keine Frage. Gleichzeitig beobachten wir ja dann schon auch dieses Thema, okay, ich habe jetzt einen Hammer, wo sind die Nägel, ne? So ein bisschen ist das auch. So, irgendwie ist jetzt alles ein Daten- und KI-Problem. Irgendwie überall steht das jetzt plötzlich drauf, ne? Wie ist das für dich jetzt als Podcaster, gerade mit so einem Titel, Unfuck Your Data? Also du hast ja bestimmt auch, das interessiert mich jetzt auch brennend, einen Blick da drauf.
Okay, so. Jetzt kommt dann der Shitstorm von allen Leuten, die jetzt ihre, Entschuldigung, rotzigen KI-Produkte anbieten, in denen sie irgendeine Open AI-Chat-GPT-Schnittstelle reinballern und das Ganze als das neue Allheilmittel verkaufen. Mhm. Liebe Freunde, es geht mir so auf die Eier. Also, ich habe langsam, ich sag so einen gewissen KI-Hangover, den, glaube ich, jetzt viele kriegen. Mir wird auch schon unterstellt, KI zu hassen. Nee, ich liebe KI. Es ist ein geiles Tool, aber wie du sagst, es ist ein Hammer und jeder guckt nach dem Nagel, den er damit schlagen kann. Und das Problem ist aber halt, und die Quote claim ich jetzt mal für mich, durch KI kommen wir von Shit in Shit out zu Shit in Bullshit out. Wenn du nämlich die Daten unter deiner KI nicht im Griff hast, wenn du da Biase drinnen hast, dann wird die KI diese verstärken. Und es KI muss, wenn du es wirklich cool machen willst, dann musst du die guten Anwendungsfälle finden, sagt dir jeder, aber du musst vor allem halt auch deine Hausaufgaben dafür machen und nicht mit einem ChatGPT auf ein einfaches Problem werfen, wo es auch mal, was auch im Data Science Bereich unterwegs ist, eine einfache lineare Regression oder irgendein statistisches anderes Modell auch tut. Da muss ich kein ChatGPT drauf werfen. Und wenn du es wirklich nutzt, um diese Aufmerksamkeit drauf zu bringen und zu sagen, hey, KI bringt uns diesen Vorteil und das ist der Benefit, und dann dieses Komma, wenn wir unsere Daten und die Information dahinter in den Griff bekommen, dann kann es geil sein. Ansonsten, wenn du einfach ChatGPT auf ein Problem wirfst, dann hast du ein Problem mit ChatGPT. Ist okay. Wird, glaube ich, auch ein paar Leute reich machen.
Mhm. Und das beobachtest du und das besprichst du. Und das ist bei dir natürlich über den Podcast hinaus, aber auch im Podcast immer wieder ein Thema, ne, was du letztlich, und wenn es nur zwischen den Zeilen ist, ne, mal sprichst du es mehr aus, mal, also heute sehr klar, aber es ist auch für dich jetzt so ein Ding, was sich wirklich immer durchzieht.
Ja, also du kommst an KI jetzt gerade einfach nicht mehr vorbei. Und das Problem ist, wir haben da diesen Eisberg, wo du oben siehst, ChatGPT, Midjourney, also diese ganzen generativen Tools, aber diesen Eisberg drunter, diese ganzen Modelle, diese ganzen Daten dahinter, dass du auch, wir hatten es vorhin das Thema Predictive Maintenance, brauche ich keine generative KI, aber ich brauche schon gewisse Algorithmen und KI-Funktionen, die dann automatisch Entscheidungen treffen und sagen, wow, da sieht irgendwas komisch aus an dem und dem Geräuschsensor, an der und der Walze ist irgendwie ein komisches Signal, das ist ein Ausweicher, ich mache jetzt mal einen Alarm und guck dir das Ding mal an. Das muss eine KI leisten, aber die ist nicht generativ, die ist nicht ChatGPT. Das kann ich nicht an eine Open-Schnittstelle schicken und sagen, hey ChatGPT, erklär mir bitte mal diesen Ausreißer. Wird nicht funktionieren.
Ja. Christian, lass uns doch mit einer provokanten Note auch hier abschließen, nämlich Shit in, Bullshit out, hast du das Ganze so schön genannt. Ja. Ich glaube, das ist ein schöner Trigger auch, wenn man nämlich weiter diskutieren möchte mit dir. Erreicht man dich auf LinkedIn, das werden wir verlinken. Man darf dich auch natürlich anderweitig treffen. Zum Beispiel werden wir uns in Oberösterreich treffen im November. Dann auf der Data Unplugged. Nächstes Jahr wirst du ja auch da sein. Darüber freuen wir uns sehr. Ja, und man kann dich eben auch sonst einfach gerne anschreiben. Du bist responsive. Man findet dich sehr schnell. Du hast einen eigenen Podcast. Werden wir alles gerne verlinken. Und ich möchte einfach abschließend noch dir die Worte geben, jetzt zum Schluss. Worauf freust du dich? So eher. Worauf freust du dich jetzt in den nächsten Monaten, noch dieses Jahr, worauf schaust du? So einfach nochmal ein bisschen Perspektive zum Abschluss.
Also worauf ich schaue, ist natürlich, wie gesagt, mein Projekt. Wir haben jetzt gerade im OKR-Cycle bis November die ersten größeren Datenprojekte drin, die mal live zu setzen. Da freue ich mich sehr auf die Diskussionen, auch mit meinem CSO. Das wird geil. Offensichtlich unser Treffen in Oberösterreich, der B2B-Influencer-Tag Österreich. Der wird ziemlich geil, hat auch einen sehr coolen Data und AI-Einschlag, weil, wie gesagt, an dem Thema kommt einfach niemand mehr vorbei. Und ja, ein kleines Special habe ich noch, mache ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung, damit halte ich mich normalerweise zurück, aber dieses Jahr geht noch meine erste Staffel auf Englisch von Unfuck Your Data live. Ja, es wird Sonderepisoden auf Englisch geben. Die ersten beiden sind zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon im Kasten und die waren, also ich habe mich, als die Leute zugesagt haben, wahnsinnig gefreut. Das sind echt Leute, die ich, wo ich mal, wie du sagst, so bold moves gemacht habe, wo ich Leute angeschrieben habe und gesagt, hey, hast du Bock, in die ersten englischen Folgen zu kommen? Und nie gedacht habe, dass ich überhaupt eine Antwort kriege und es kam ein, I'm so in, ja. Also wahnsinnig. Ich habe mich sehr über die Zusagen gefreut und das ist das, worauf ich dieses Jahr echt noch mich freue, diese englischen Folgen mal rauszuhauen. Und ja, auch das droppe ich jetzt schon mal. Ich habe auf der Data Unplugged dank euch einen unglaublichen Support bekommen für ein sehr cooles Projekt, was ich mit einem guten Freund von mir, dem Herbert Pataki, da machen darf. Und da sind wir schon in der Planungsphase. Das wird super lustig. Und vielleicht gibt's noch das ein oder andere kleine Special und wir fliegen noch mal nach Las Vegas auf die Mr. Olympia, aber mal gucken, ob das funktioniert, da bin ich mir noch nicht sicher.
Okay. Okay. Ja, hammermäßig. Looking forward. Vielen Dank, dass wir so viel lernen durften, vor allem dich heute so richtig kennenlernen durften, lieber Christian.
Ja, ich habe dir zu danken für die Möglichkeit und hoffe, dass auch ein paar Leute das halbwegs interessant finden. Ansonsten rede ich immer gern über andere Sachen als über mich. Von dem her war es mal ungewohnt, aber Dankeschön. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Und ja, ansonsten guckt an, wenn ihr was zu Daten oder anderen Sachen machen wollt. Bernhard, danke dir für den Shoutout. Hört mal rein oder ich versuche immer allen halbwegs zeitig zu antworten. Ich gebe es zu, das Postfach ist manchmal auch ein bisschen wild.
Kriegen wir hin. Allerbesten Dank nochmal und ciao, ciao.